Herzlich willkommen zur 47. Episode des Allgäuer Geocaching Podcasts. Es begrüßen euch die Dotti aus dem Süden und der Marco aus dem Norden. Servus Marco, wie geht's dir?
Moin Dotti. Ja, mir geht das wunderbar. Kann momentan nicht klagen. Und du?
Jo, mir geht's auch gut. Ich habe hier eine leckere Schokolade neben mir liegen. Geschmacksrichtung, lass mich mal gucken. Gewürzmarzipan auf Zimtnougat. Sehr, sehr lecker. Von der Firma Zotter Schleichwerbung machen.
Das klingt ja interessant, die Mischung.
Ja. Wir waren in Nähe von Graz unterwegs und haben uns die Zotter Schokoladenmanufaktur angeschaut. Und das ist natürlich klar, wenn man da 2,5-3 Stunden durch dieses Werk geht und sich durch sämtliche Schokoladen durchprobieren darf, dass man dann am Schluss auch kräftig einkauft. Und das haben wir jetzt gemacht und jetzt, ja, damit meine Stimme nicht so kratzig ist, ich habe so ein bisschen Frosch im Hals heute, habe ich jetzt gerade die Schokolade angefangen zu essen.
So ein Seinel im Hals.
Ne? Genau.
Ja, damit wir wieder beim Geocaching sind. Ja, genau. Das ist ja interessant. Hast du dir das mal angeguckt, diese Zotter-Fabrik da?
War richtig gut.
War gut?
Also du wirst, ja. Du wirst da also nicht durchgeführt im Sinne von, dass einer mit dir da durchläuft und dir die Firma erklärt, sondern du gehst erst in so einen Kinoraum und dort wird dir dann ein Imagefilm gezeigt und da wird dir so ein bisschen erklärt, wie der Zotter seinen Betrieb eröffnet hat und wie er ihn aufgebaut hat in den letzten 20, 25 Jahren. Ja, und dann wirst du aus diesem Kinosaal entlassen und darfst dann die Führung mit einem Audioguide am Ohr selber beschreiten. Und dann kommst du halt immer von einer Station zur nächsten. Und jedes Mal, wenn du an der Station, keine Ahnung, 8, 7, 5, 13 bist, drückst du halt dann auf dem Audioguide auf die richtige Nummer und kriegst dann erklärt, was es da zu sehen gibt. Und das war wirklich super. Und vor allem, du hast wirklich dich durch die ganze Schokoladenmanufaktur durchschlemmen können.
Ja. Und geht man dann in so einer Gruppe wahrscheinlich, ne, oder? Oder einzeln? Kannst du ins Kino gehen und jeder guckt sich den zu einer bestimmten Zeit an oder sind da so Treffpunkte, so um 14 Uhr Start, 15 Uhr Start?
Genau, das sind Treffpunkte. Also wir haben eigentlich gebucht gehabt, um 15 Uhr möchten wir damit starten. Und jetzt waren wir aber schon vormittags um 11 da und dann haben wir gefragt, ob es möglich ist, dass wir schon um 11.30 Uhr die nächste Tour mitgehen können. Und da waren gerade noch 2 Plätze frei. Und dann sind wir halt in diesen Kinoraum gegangen und dann ging der Film los. Und als der dann fertig war, dann sind wir alle entlassen worden und durften dann frei rumlaufen. Und dadurch hat sich eigentlich immer so ein Schub von circa 30 bis 40 Personen ergeben. Das hat sich dann mal mehr oder weniger verlaufen, weil manche schneller gelaufen sind, manche nicht. Wir haben verdammt viel Zeit verbracht an den einzelnen Stationen und dadurch sind wir dann immer wieder aufgeholt worden von der Gruppe hinter uns und der nächsten Gruppe und der nächsten und nächsten, nächsten Gruppe. Und ja, dann war immer so schubweise eigentlich viel los an den einzelnen Stationen. Aber war wirklich sehr, sehr interessant.
Das klingt gut.
Und ich liebe ja die Schokolade.
Ja, ich weiß.
Sehr geil. Ja, und was gibt's bei dir Neues?
Ach, ein Auto gibt's Neues. Neues, altes Auto.
Ein neues, altes Auto. Was hast du gekauft?
Ein VW Touran habe ich mir jetzt gekauft und gebraucht, nachdem ich mich von meinem Ford trennen musste, mehr oder weniger. Ja, aber was soll ich da noch viel von erzählen? Ich glaube, das kennt doch fast jeder, oder? Vielleicht die Geocacher noch nicht, aber die möchte ich dann auf den Camping Caravan Podcast verweisen oder auf meinen Personal Podcast, oder?
Genau, da ist ausführlich drüber.
Genau, richtig. Ich denke
über
auch.
Deine Odyssee.
Würde ich den einen oder anderen jetzt langweilen, wenn ich das nochmal erzähle. Lange Geschichte, Ford kaputt, jetzt ein neues, altes Auto und ja. Das war das.
Und das hast du schon.
Das habe ich jetzt abgeholt letzte Woche Donnerstag aus Bad Doberan, ja. Und das ist das, was so ein bisschen im Fokus stand. So Auto verkaufen, Auto kaufen. Da muss man sich dann doch so ein bisschen umgucken, ne? Was gibt's da für Sachen, was gibt's nicht und ja. Naja, ich hoffe mal, ich habe diesmal ein bisschen mehr Glücksgriff als am letzten und dann schauen wir mal.
Was ist es? Ist es ein Diesel?
Ist ein Diesel wieder, ja.
Echt? Ja, ja, hast dich getraut?
Habe ich mich getraut, ja. Eigentlich ein Diesel gar nicht mal wegen von meiner Fahrstrecke hätte ich so fahre, sondern mir geht das eigentlich echt nur ums Wohnwagenziehen irgendwie, weil ich finde, ein Diesel zieht einfach besser einen Wohnwagen, ne? So.
Hast du da keine Bedenken, dass du irgendwann mit dem nicht mehr fahren kannst oder nicht in die Städte reinkommst oder so?
Oh, ich sag mal, die Karre ist jetzt 9 Jahre alt und ich denke mal, in den nächsten 4 bis 5 Jahren wird da nicht so viel passieren. Und dann ist eh ein neues Auto dran wahrscheinlich, ne? Da mache ich mir jetzt nicht so die Gedanken, gerade hier oben bei uns im Ländlichen nicht hier, also kann vielleicht sein, dass man in Kiel nachher irgendwann mal eine Straße nicht rein darf oder so, aber so, da habe ich mir jetzt nicht so wirkliche Gedanken gemacht.
Okay. Und dass da irgendein Gesetz kommt, dass man da was umbauen muss oder so, dann trifft es ja mehr Leute. Dann trifft es ja nicht nur dich, dann trifft es ja ganz viele. Und ja, dann genau. Also, wird sich da auch ein Weg drauf tun.
Genau. Und wie gesagt, das ist kein Neuwagen. Also ich würde mir jetzt einen Neuwagen, Diesel würde ich mir jetzt wahrscheinlich aus den Gründen auch nicht holen, weil wenn ich den in 10 Jahren fahren will oder so, dann könnte das schon irgendwann kritisch werden. Aber so denke ich mal, ist das Risiko relativ gering. Ja.
Na schön, dann wünsche ich dir allzeit gute Fahrt mit deinem Auto.
Dankeschön.
Und dass es dir nicht so viel Scherereien macht wie das alte.
Ja, da hoffe ich auch. Das wäre echt.
Dann könnte er ja nächstes Jahr wieder ins Allgäu kommen.
Ja, Bayern kommen wir, aber Allgäu ein bisschen mittig unten wahrscheinlich. Aber wir werden vielleicht einen oder anderen Tag mal ins Allgäu kommen, ja, damit wir nochmal wieder zusammen wieder wandern gehen oder irgendwas. Mal wieder eine Folge mit Atmo aufnehmen. Ja, das hat uns letztes Mal sehr gut gefallen, die Tour mit euch da so ein bisschen durch die Berge, mal mit Einheimischen unterwegs. Ne?
Ja, ja, hat uns auch Spaß gemacht. Ja.
Dann das Hörertreffen, was wir da noch hatten, da von den anderen Podcasts, war nicht schlecht.
Naja, Urlaub ist noch so weit hin.
Ja, erstmal muss der Urlaub alles genehmigt werden, ne? Ob das alles so passt, wie wir uns das vorstellen und dann, ja.
Hast du schon Sache. Bei deinem Chef nachgefragt?
Ja, wir können den Urlaub, den Jahresurlaub immer fürs erste Quartal bis 30. September einreichen und danach für den Rest ab 15. Januar. Also da muss ich noch warten. Das Problem ist nur, dass Tanja in der Zahnarztpraxis arbeitet und der Zahnarzt, der sagt, wann Urlaub ist. Also da kannst du nicht groß 3 Wochen Sommerurlaub beantragen, sondern der sagt, ich mache von dann bis dann meine Praxis dicht. So, und dann muss das bei mir halt auch immer zusammenpassen. Und bis jetzt haben wir immer Glück gehabt, dass es dann auch wirklich ging oder passte, weil ich muss mich auf der Arbeit nur mit einem Kollegen absprechen und eigentlich klappt das in der Regel, aber man weiß ja nie. Ne? Deswegen kann ich noch nicht groß irgendwas buchen an Campingplätzen oder so. Mal abwarten.
Naja, ist ja sowieso nicht der Sinn der Übung, dass man Campingplätze vorbuchen muss. Also es ist ja eigentlich besser, man ist flexibler, aber ich glaube, du buchst immer, gell?
Also in den Sommerferien auf jeden Fall, ja. Weil das kann da sonst mal eng werden.
Okay.
Das, ja, also da hatten wir vorletztes Jahr, wo wir mit Bad Feilenbach waren, der Platz, der war eigentlich voll. Diesmal da Camping C am See, der war voll. Der war ja sogar so voll, dass wir noch nicht mal eine Nacht länger bleiben konnten. Wir wollten ja eigentlich nur eine Nacht dranhängen und dann irgendwie auf den Sonntag zurückfahren, weil man dann die LKWs und sowas nicht hat auf der Autobahn. Und da sagte er so, nee, das geht nicht. Also der Platz ist voll, der ist morgen wieder belegt. Und das war auch so, wenn neben uns ein Nachbar, wir waren nur 3 Wochen da, wenn neben uns links oder rechts so ein Nachbar weggefahren ist, das war eigentlich vormittags Abreise, nachmittags stand ein neuer da. Also die sind schon voll, die Plätze.
Okay.
Allgäu ist halt beliebt und Bayern, ne?
Wahrscheinlich deswegen.
Ich weiß nicht, wie das hier oben an der Küste aussieht in den Sommerferien, aber ich glaube, reservieren schadet mittlerweile nicht, weil es sind ja doch immer mehr Leute mit Wohnwagen unterwegs oder Wohnmobilen.
Das stimmt, ja. Gerade wenn es so Zeiten sind wie zum Beispiel auch Brückentage. Wir haben mal den Vatertag genutzt und haben dann in Norddeutschland, sind wir auch so frisch, fromm, fröhlich, frei hochgefahren in der Annahme, dass wir garantiert irgendwas finden werden. Und gerade über so verlängerte Wochenenden waren die Campingplätze dann ratzfatz voll. Und da haben wir wirklich nur noch eine kleine Ecke gefunden. Und hinterher, nach diesen Feiertagen, ist dann natürlich hat sich der Campingplatz geleert und dann ging es wieder. Aber gerade wenn es solche Sachen sind, dann buchen wir jetzt auch immer vor. Und wenn wir dann nur für 3-4 Tage buchen und dann halt anhängen oder, ja, wir sind ja flexibel. Wir fahren ja eher ein bisschen kurzfristig und auch nur immer für ein paar Tage. Also, dass wir jetzt 3 Wochen an einem Platz bleiben und dann auf jeden Fall wollen, dass der Platz dann auch sicher für uns ist, das machen wir ja eigentlich nicht.
Das machen wir ja nicht mehr so. Also, wir buchen im Sommer wirklich einen Platz und da bleiben wir dann auch und machen die Tagestour halt mit dem Auto dann halt, wenn es ein bisschen weiter am Essen. Weil, ja, es gibt da ja überall genug zu sehen und gerade wenn du so wie wir viel wanderst und sowas, Wanderwege gibt es ja bei euch ohne Ende. Also, da kann man dann einen Platz, das schafft man in 3 Wochen ja gar nicht, was alles im Umkreis von, sag ich mal, so 15, 20 Kilometern ist, das schafft man ja gar nicht.
Ja, klar. Ja, ich bin dann immer so hippelig. Ich werde dann unruhig, wenn ich dann nach 6-7 Tagen nichts Neues sehe und alle, wir sind ja eher so die dann so irgendwie eine Stätte fahren und die mal anschauen oder eine Fahrradtour hierhin machen und dahin machen. Und wenn wir dann unser ganzes Umland nach ein paar Tagen schon kennen und auch Sightseeing in den Städten hinter uns haben, dann werde ich schon hippelig und sag so, ich brauche jetzt wieder was Neues, wo fahren wir jetzt hin? Und dann geht's nach 6-7-8 Tagen eigentlich immer weiter. Jo.
Nee, das machen wir nicht so. Wir sind jetzt zum Beispiel im Harz, sind wir jetzt sogar das 3. Mal auf demselben Platz gewesen in den Herbstferien und wir haben jetzt schon gesagt, nächstes Jahr fahren wir wieder auf den Platz. Also das ist schon so eine Art von Dauercamping so ein bisschen. Aber man weiß halt, was man da hat und ist zufrieden. Und wie gesagt, und mit dem Auto bist du doch ratzfatz überall da, die paar Touren. Ne?
Ja, ja, da auch nicht. Da haben wir auch einen wunderbaren Campingplatz gehabt mit ganz tollen neuen sanitären Anlagen. Und dann haben wir auch überlegt, ja gut, nächstes Mal wieder hierher. Und bei den nächsten Planungen habe ich dann gesagt, ach Mensch, das Gebiet da um diesen Campingplatz herum haben wir eigentlich schon gesehen. Das war in der Nähe von Clausthal-Zellerfeld. Fahren wir doch nächstes Mal vielleicht lieber Richtung, keine Ahnung, Braunlage oder ich weiß gar nicht mal, wo das dann war, in welchem Bereich. Fahren wir lieber woanders hin. Und dann haben wir uns da wieder einen neuen Campingplatz rausgesucht. Mhm. Und der war auch nett, die sanitären Anlagen auch relativ neu. Der hatte dann auch sehr, also kostenloses WLAN nicht, aber ich habe, glaube, 1 Euro für 24 Stunden bezahlt und 24 Stunden konntest du dann auch unterbrechen. Also wenn du dann dich wieder ausgeloggt hast, dann ist die Zeit nicht weitergelaufen. Und da habe ich dann am Ende des Urlaubs gesagt, Mensch, hier könnten wir wieder her. Aber du, wenn wir jetzt wieder planen, sind wir wieder an einem anderen Ort. Also wir sind da eher immer so, dass wir weiterziehen.
Ja, na siehst du.
Jo,
ja, gut. Sind wir so ein bisschen abgeschweift, ne? Aber macht ja nichts.
Macht ja nichts. Genau. Ja, dann würde ich sagen, ich lese mal den Kommentar vor, gleich den ersten, den wir bekommen haben. Der ist vom Klauk. Liebe Leute, nix für ungut für diesen Kommentar. Da es in der aktuellen Episode ja ums Zitat Benehmen beim Cachen geht, das ist mir schon relativ aufgestoßen, dass ihr euch so drüber lustig macht, dass der kleine Oboman die Welt entdeckt, beziehungsweise etwas kommentiert, was nach eurer Einschätzung uralt, aber er hat's gefunden ist. Kommt für mich ziemlich arrogant rüber. Insbesondere, wenn ich daran denke, wie oft ihr selbst in eurem Podcast, weiß ich jetzt auch nicht, gesagt habt. Wie auch in der aktuellen Episode. Ach ja, ich kannte die beschriebenen Funktionen auch nicht, weil ich mir, wie die Madame Dotti, aus Souvenirs, bei mir heißen die Dinger Zwangsbappel, absolut nichts mache. Der kleine Klauk hat also auch die Welt entdeckt. Danke an die Kollegen für die Horizonterweiterung. Also habt Spaß und seid nett zueinander. Grüße, Klaus. Ja, was sagen wir denn dazu, Marco?
Ja, was soll ich dazu sagen? Weiß ich nicht. Also arrogant war das mit Sicherheit nicht oder sollte das nicht sein, wenn das so rübergekommen ist. Ja, ist so. Ne? Aber letztendlich, wie gesagt, und wir haben ja auch mit Christian selber, haben wir ja auch relativ viel Kontakt über diese Telegram-Gruppen und so weiter. Ich kenne ihn persönlich, du kennst ihn persönlich. Wir haben im Hintergrund haben wir zusammen Witze drüber gemacht. Also
richtig. Und der Klauk, das ist ja, ich finde es ein bisschen seltsam, weil der Klauk, der kennt den Christian auch persönlich. Also Klauk ist hier unten aus unserer Gegend. Der kennt auch mich persönlich. Also entweder hat er da nicht zu Ende gedacht oder ich weiß auch nicht, hat einen falschen Tag erwischt oder so. Mhm. Aber ich denke mal, wir haben einen Riesenspaß hier und auch mit dem Christian zusammen. Und Christian ist auch ein sehr humorvoller Mensch. Und also ich glaube nicht, dass wir uns da irgendwelche Gedanken drüber machen müssen. Und wir haben es jedenfalls immer lustig. Ja. Ziehen uns gegenseitig auf. Und ich glaube, das passt schon und wir wollen ja auch den Spaß am Podcasten behalten und auch den Spaß am Geocachen. Und da sollte man nicht immer alles so ernst sehen, glaube ich.
Das ist Hobby, das muss Spaß machen, sonst höre ich auf damit. Ne? Ja, das, genau. Oder? Nehmen wir ja nur nicht auf, um mich zu ärgern, wenn man nicht über.
Also lieber ein Stück Schokolade essen und das Ganze relaxed sehen. Genau.
Und das andere mit den Fragen, dass wir selber oftmals sagen, ja, weiß ich jetzt auch nicht genau, ja, das kommt halt aus der Unterhaltung raus. Aber dann sind wir halt ehrlich und sagen, das wissen wir nicht, weil bevor ich was Falsches erzähle, sage ich lieber, weiß ich gar nicht. Oder?
Genau. Das und da wir immer vom Hölzchen zum Stöckchen da kommen, ergibt sich das einfach mal, dass dann hier und da wieder mal was auftaucht, was wir nicht gleich wissen. Und dann zu unterbrechen und zu sagen, oh, das googeln wir jetzt, damit wir hier fundiertes Wissen preisgeben. Ach, das würde ich sagen, das legen wir uns nicht auf.
Geocaching, Bildungsauftrag, ne?
Den haben wir nicht.
Ja. Aber man ist doch nicht beim Podcast auf dem Dotti. Du schmatzt hier ans Mikro. Das gehört sich
absolutes
so nicht.
Absolutes No-Go. Ja? Dann liest du mal den Kommentar
benehmen
vor.
Beim und ich Cashen, kann benehmen beim genießen. Podcasten. Ne? Dann machen wir das mal zum Thema hier. Ja, ich soll den nächsten vorlesen. Lehnt euch zurück, ich fange an. Mit internationaler Begrüßung. Hello Dotti und Marco. Hoffe, du hast dich mit Zotter eingedeckt. Schokolade macht glücklich, siehst du? Zum Glück gibt es in Österreich keine Bundesländer-Icons und ich unterstehe, dich diese vorzuschlagen, obwohl es zum Leid von Christian wäre. Lol. Ich glaube, du hast dich ein wenig vertagt. Projekt GC hat eine Kooperation bezüglich Challenges, soweit ich informiert bin, und keinen Checker. Aber Groundspeak hat jetzt einen Checker eingefügt beim Legen eines Caches. Und wenn dieser grün anzeigt, dann werden die Koordinaten gleich übernommen. Mal wirklich was verbessert. Zu eurem Thema Spoilern, wenn auf Events über Caches gesprochen wird und das ein oder andere Mal zu viel gespoilert wird, finde ich es nicht so schlimm. Viel schlimmer finde ich es in den einschlägigen Facebook-Gruppen, Lösung bei Mistys, wenn nach einer Frage sofort kommt, schicke den GC-Code und keine Antwort oder Hilfe auf die Frage. Und noch schlimmer ist Kurz und Spoiler für jedermann, von der holländischen Datenbank, ganz zu schweigen. Keine Ahnung, ob es sie noch gibt. Bei den Nachtcaches im Wald, ich muss gestehen, ich finde sie mega geil, vor allem die und das drumherum. Aber man kann zu deinem ehemaligen Podcast-Kollegen stehen, wie man will. Aber sie haben ja ein Umdenken bewirkt. In einer Folge sagte D-Buddy vom Podcast-Keller, dass der Wald in der Nacht den Tieren gehören sollte. Und da gebe ich mir mittlerweile vollkommen recht. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Deutschland geregelt ist. Aber soweit ich informiert bin, ist dies bei uns in Österreich im Jagdgesetz sogar niedergeschrieben. Zum HQ-Podcast und Reviewer. Wir in Österreich haben nur 2 Stück dieser Spezies. Und ich muss sagen, sie machen die Sache sehr gut. Ich bin überzeugt, dass die Reviewer hier in Europa ein wenig in der Zwickmühle sind, denn Groundspeak macht amerikanische Regeln und diese sollen auch hier angewandt werden, was aber kollidieren kann mit öffentlichem Recht. Sie machen trotzdem einen sehr wichtigen Job vor Ort. Jeder von uns hat sicherlich schon das Wort Willkür in den Mund genommen, aber ich möchte um keinen Preis tauschen. Und die Mitgliedschaft, den Coin und der Virtuell ist eigentlich viel zu wenig für das, was Groundspeak an ihnen abwälzt. Bei uns wird das auch nicht so genau genommen, wenn einmal eine Dose vergraben ist. Jetzt darf es ja sein. Und es ist auch gut so. Zu Netiquette. Das mit dem Müll sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein und nicht extra aufgeführt werden. Für mich gehört das zu Netiquette, einen Cache so zu hinterlassen, wie er vorgefunden wurde oder wie der published wurde. Und wenn ein Logbuch nass ist, ist dieses auch zu melden und nicht nur TFTC zu locken. Stempel sind ganz okay, wer es mag, sofern es nicht über 5 Logs geht. Habe selber 2 Stempel, aber bei Bedarf schreibe ich auch mit Stift. Nicht nur die Herren der Schöpfung müssen mal, Dotti, wie sich die Frage stellt, wo ist bei einem Baum vorne und hinten? Liebe Grüße aus Österreich, Lucky Joe 2211. PS, wenn du noch im Lande bist und noch Zeit hast, dann fahre runter nach Fark am See, Kärnten, und mache die Zauberkistenrunde. Einer davon, GC6F9J7, ein Must-Have.
Ja. Sehr, 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 sehr schön. Also darauf müssen wir jetzt wirklich mal eingehen. Also da hat er ja ganz viel angesprochen. Also fangen wir mal an mit dem neuen Checker. Den würde ich auf jeden Fall mal erwähnen. Ist eine super Sache. Du hast pro 10 Minuten hast du da auch die Möglichkeit, 10-mal die Koordinaten checken zu lassen, wenn du bei einem Mystery, den du lösen möchtest. Und wenn dann der Checker irgendwann grün zeigt, dann werden die wirklich gleich in dein Listing übernommen und zeigen dann dort die richtigen Koordinaten an. Okay. Das Gleiche geht, also das geht dann auch mit, wird dann auch synchronisiert mit deiner App von Groundspeak, sodass du dort dann auch gleich die richtigen Koordinaten hast. Du musst allerdings das Ganze auf dem Desktop ausprobieren erstmal, auf dem normalen PC, weil diesen Geo-Checker an sich, den gibt es nicht in der App. Also da kannst du den nicht anlegen oder testen. Also da kannst du die Koordinaten nicht eingeben und das musst du dann am PC selber machen. Aber wenn das dann geglückt ist und der Geo-Checker grün zeigt, dann werden die Koordinaten übernommen und du hast immer die aktuellen Koordinaten dabei, wenn du dann cachen gehst. Also das ist eine super Sache.
Das klingt wirklich nach einer Verbesserung, ja.
Ja. Die Frage ist halt nur, wie man an sich zu Geo-Checkern steht. Groundspeak hat es damit ja sicherlich sicherer gemacht als die ganzen anderen Datenbanken, die da mal so unterwegs waren und die auch schon gehackt worden sind, wo dann irgendwelche Listen im Internet kursiert sind. Aber ich weiß es nicht. Ich bin, wie gesagt, kein Fan davon, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Geocacher gerne mal einfach nur testen, ob sie die Koordinaten so rausfinden. Indem sie einfach 10-mal durchprobieren und 10 Minuten später wieder 10-mal durchprobieren, ein paar Koordinaten und dann wieder und wieder und wieder. Und wir haben also schon gesehen, dass das so richtig wie Maschinengewehr auf der Landkarte zu sehen war. Bang, 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 alle 160 Meter, 200 Meter, so wie die Koordinate halt angelegt ist, hat da jemand versucht, mit Gewalt herauszufinden, was wie die Koordinaten lauten. Und deswegen haben wir damals gesagt, bei uns gibt's keine Checker mehr, wenn so ein Missbrauch betrieben wird.
Ich finde das eigentlich immer ganz nützlich, so ein Checker, weil dann weiß man wirklich, dass man noch am richtigen Ort sucht. Ne?
Ja. Ja, umgekehrt finde ich es auch cool, aber als Owner finde ich es mies, wenn dann da Cacher da sind, die nicht mal ansatzweise versuchen, die Lösung zu finden, sondern einfach wahllos durchprobieren.
Oh.
Finde ich blöd, also. Klar, jeder spielt das Spiel wie, und wenn er sich bescheißen will, mei, so, aber du gibst ja da so viel Mühe und willst ein schönen Mystery machen und legst eine schöne Dose und dann sind da solche dabei und da, ach, das stößt mir dann schlecht auf, das mag ich nicht. Ja, und zum Thema Spoilern ist ja eine ähnliche Sache, gell? Also, ja, wenn zu viel gespoilert wird, werden wir nachher sicherlich noch dazu kommen, dann ist das natürlich auch nicht so schön. Hatten wir irgendwas von Nachtcache im Wald erzählt beim letzten Mal?
Ja, ich hatte das, wo wir mit dem Auto da, wo ich mit dem Kollegen da, wo wir nachts im Wald gefahren sind und dann festgefahren hatten da und so, das hatte ich ja erzählt. Genau. Und ich denke mal, das hatte er jetzt als Nachtcache gesehen. Aber dabei waren das eigentlich so eine Tradis, die wir gesammelt haben im Wald nachts mit dem Auto.
Mhm. Okay.
Ja.
Aber das, er hat gesagt, in einer Folge sagte D-Buddy, dass der Wald in der Nacht den Tieren gehört. Also da schließe ich mich hundertprozentig an. Also das bin ich auch der Meinung.
Ja. Aber
es mag eine Spielwiese für uns sein, aber nachts haben wir definitiv da nichts verloren und fertig.
Ja. Ich soll jetzt nächsten Freitag wieder einmal in so einem See rum Nachtcache machen, aber ja, ist halt so, ne, wenn du wild oder so, wie oft siehst du das beim Nachtcachen, dass du mal irgendwo Reflektoren siehst, die sich mit mal bewegen oder so, das ist schon, du störst die Tiere, störst du in der Nachtruhe, ne?
Ja. Wobei uns das auch in abgelegenen Waldgebieten auch schon am Tag passiert ist, dass plötzlich ein Reh aus dem Unterholz bricht und über den Weg rennt. Und das waren teilweise auch ganz normale Pfade, breite Fahrwege sogar, wo Traktoren lang gefahren sind und so. Und da kam es auch schon vor, dass ein Reh in der 2 Meter, 3 Meter vom Weg weg gelegen hat. Und als wir da vorbeispaziert sind und uns unterhalten haben, ganz normal, ist es rausgebrochen und ist uns vor die Füße gerannt. Das kann bei Tageslicht auch passieren.
Kann auch passieren, ja.
Also von dem her. Wenn man in der Nähe von offiziellen Wegen bleibt, denke ich mal, ist das ganz gut. Und da sind wir auf der sicheren Seite.
Wildschwein habe ich zum Glück nachts im Wald noch nicht getroffen. Wir hatten das schon ein paar Mal, man riecht das ja, wenn die irgendwo so durchgezogen sind. Da, das haben wir schon mal gehabt, dass das irgendwie so komisch roch, dass das so Schweingeruch hat ist. Aber zum Glück noch nie so näher getroffen. Weil das ist ja auch nicht so ganz ohne, wenn du mal so ein Wildschwein da irgendwo begegnest. Da.
Ja.
Und die sind ja auch schnell, die Viecher. Also mit Weglaufen, das ist glaube ich nicht groß probieren, ne?
Nee, ich
da musst
glaube
du hoffen,
nicht,
dass du irgendwie auf einen Baum oder irgendwas kommst, oder?
Ja. Vor allem, wenn sie Junge dabei haben, ist das nicht mehr so gut.
Ja. Du solltest ein Stück Schokolade essen, Dottie.
Ich darf ja nicht, du hast es mir ja verboten.
Ich habe eben so lange vorgelesen. Hättest du dein Mikro ausmachen können, hättest schön ein Stück Schokolade laschen können.
Nein, bei Ultraschall gibt es keine Mute-Taste.
Ja, aber dein Mikrofon
also hat einen Version
Ausschalter, oder?
Nee. In der neuen Version schon, aber ich habe noch die alte drauf.
Okay.
Muss man aktualisieren und dann habe ich auch eine Mute-Taste. Jo. Ja, wir haben heute wieder einen HQ-Podcast vom Christian geschickt gekriegt. Wollen wir den gleich mal dran nehmen und anhören?
Soll ich den einspielen?
Jo, mach doch mal.
Ja, pass auf, geht los.
Hallo zusammen, hier ist der kleine Oboman und ich habe wieder einen Bericht über den HQ-Podcast Episode 9. Hier geht's um das GIF Film Festival und Erin Thompson war zu Besuch im Studio und hat darüber berichtet. Zunächst die Abkürzung GIF ist Geocaching International Film Festival. Das ist also GIFF, so geschrieben. Erin wird zunächst gefragt, was sie tut. Sie ist eben momentan mit diesem GIF-Festival seit 2 Jahren sehr stark beschäftigt, die Promotion dazu zu machen, das alles zu koordinieren. Sie selber nennt sich Hardcore-Cacher. Seit 2011 ist sie sehr, sehr intensiv am Geocachen, wie offensichtlich recht viele, die im Headquarter bei Groundspeak arbeiten. Ja, es ging um das diesjährige GIF-Festival, wie das funktioniert. Also zunächst Anfang des Jahres der Aufruf, Filme einzureichen. Und dabei waren auch Qualitätskriterien gefragt. Sie möchten nämlich auf jeden Fall, dass so ein Film in einer sehr guten Aufnahmequalität abgeliefert wird. Sie hätten auch Einreichungen, die mit iPhones oder anderen Handys gemacht werden. Die kommen dann nicht zum Tragen, weil es einfach nicht kinotauglich ist. Also eine gute Filmqualität soll es sein. Es soll einen interessanten und guten Geocaching-Inhalt haben. Es muss auf jeden Fall familienfreundlich sein und soll auch informativ sein. Das sind also die vier Kriterien, die wichtig sind, wenn man so einen Film einreicht. Dann landen also die Filme übers Jahr dort und werden also von einer Groundspeak-internen Jury bewertet. Und dieses Jahr haben sie 17 Finalisten. Es ist Zufall, dass es das Jahr 2017 ist. Das letzte Jahr waren es 16 Finalisten. Aber es ging um die Sendeminuten. Sie möchten gerne insgesamt circa 60 Minuten Film für alle Finalfilme zusammen haben. Diese Filme werden dann verteilt auf die verschiedenen Events und Leute in der ganzen Welt, also es sind über 50 Länder, die sich angemeldet haben, machen diese GIF-Events, wo dann die Filme gezeigt werden und vom dortigen Publikum dann bewertet werden. Um so ein GIF-Film-Event zu starten, reicht es nicht, wenn man ein ganz normales Event einreicht, sondern man muss da ein Formular ausfüllen, sich sozusagen bei Groundspeak dafür bewerben und wenn dann alle Kriterien erfüllt sind, dann bekommt man dieses Event zugesprochen, bekommt dann später auch die Filme. Die Filme werden dann eben vom Publikum bewertet und alles das landet dann wieder bei Groundspeak und am Ende haben wir dann einen insgesamten Gewinner. Was die Sprachen betrifft, geben sie sich auch viel Mühe. Also die Filme, die eben in nicht englischsprachigen Ländern gezeigt werden, sollen Untertitel haben. Das heißt, wer einen Film einreicht in einer Sprache, die nicht Englisch ist, der soll dann bitte in Englisch auch noch Untertitel dazufügen. Und bei Groundspeak sitzen dann ganz viele Übersetzer. Sie haben also 20 verschiedene Sprachen momentan zur Verfügung, die dann diese Untertitel in die jeweiligen Landessprachen übersetzen und entsprechend einblenden, sodass also jeder versteht, worum es geht. Ja, dann gibt's noch nette Nebenerwähnungen zum Beispiel. Was habe ich hier? Ein Team hat ein 3D-Event draus gemacht. Die haben also irgendwie künstlich versucht, diese Filme auf 3D zu ändern. Und jeder hat also seine hausgemachten eigenen 3D-Brillen mitgebracht. Muss also auch viel Spaß gemacht haben, dieses. Ja, und jetzt läuft gerade Anfang November, laufen also gerade diese GIF-Events und wenn diese Folge gesendet wird vom Allgäuer Geocaching Podcast, denke ich, dürfte es auch schon einen Gewinner geben. Vielleicht können wir den dann noch mit einfügen, denn ich bin jetzt Anfang November, als eben diese Folge herausgekommen ist und habe euch versucht, kurz diesen Inhalt dieses Geocaching Podcasts vom Headquarter rüberzubringen. Ja, ich grüße euch, viel Spaß noch bei der Sendung und bis zum nächsten Mal, der kleine Obermann.
Der kleine Obermann. Eigentlich ist er ein ganz großer, was er hier macht, ne? Mit dem Podcast. Ja. Macht er echt gut.
Er ist vielleicht der kleinste, aber auch der beste.
Ja, der kleinste, beste.
Ach, das ist sehr gut gemacht. Hast du ein GIF-Event besucht?
Nee, ich habe kein GIF-Event besucht. Wir haben hier in Rendsburg, haben wir hier mal so ein Kino-Event, da wird das im Kino, findet das statt. Da ist die Familie als Geocacher-Namen Husch 96 heißen die. Die machen das jetzt schon, ich glaube, das war jetzt das fünfte GIF-Event. Oder GIF-Jahr irgendwie, kann das sein? Weiß ich jetzt glaub, gar nicht. Das fünfte, ja. Mhm. Und die machen das jedes Jahr hier im Rendsburger Kino, hat schon so ein bisschen Tradition, aber ich war dieses Jahr nicht da. Ich war auch jetzt einmal da irgendwie. Weil ja, Kino ist nicht so ganz meins irgendwie und diese Filme so richtig vom Hocker gerissen, muss ich ehrlich sagen, haben mich die auch noch nicht. Ich habe mir auf YouTube gibt's ja mittlerweile die Videos. Ich denke mal, den Link machst du auch in die Shownotes nochmal rein, ne? Ja. Mhm. Schreib dir das gleich auf, sonst schaffst du nachher wieder. Nee. Ne? Dann weiß ich das nicht mehr. Dann haben wir wieder eine Frage, wo wir keine Antwort drauf wissen. Ne? Ja, und habe mir die Formel angeguckt und ja, ich muss sagen, ja, war, also, ja, 17 Filme waren das, wie gesagt, das hatte Christian ja schon gesagt. Also da waren ein paar bei, wo ich mir dachte, ja, pf, boah, was soll das bringen? Und denn der aus Litauen?
Was heißt, was soll das bringen? Was soll es denn überhaupt bringen?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage habe ich mich auch schon gestellt. Soll das jetzt eigentlich für Geocacher so ein bisschen Unterhaltung sein? Soll das Muckeln das Thema Geocaching näher bringen? Soll das mehr so ein bisschen Werbung für Groundspeak letztendlich sein? Guckt euch unsere Videos an, aber letztendlich, glaube ich, die sehen ja eigentlich nur Geocacher so wirklich, ne?
Ja, vor allem ist ja die Frage, wo wir auch keine Antwort gefunden haben, wo wir ja versucht haben zu recherchieren, was ist eigentlich, was passiert mit dem Gewinner, mit dem Film? Wird das jetzt irgendwie öffentlich gezeigt oder kriegen wir das jetzt immer auf der Startseite zu sehen, wenn wir uns dort einloggen? Oder Newbies, die zum ersten Mal aufs Groundspeak kommen, irgendwie geraten, sehen die dann diesen Film oder was passiert damit? Weil der Sieger, das ist ja, glaube ich, aus Litauen, dieser Film, der ist ja wirklich sehr professionell gemacht und hat für mich schon so einen Touch von Imagefilm. Also wirklich, als wenn Groundspeak bewusst diesen Film ausgesucht hat, weil er eben die Firma und das Hobby in der Öffentlichkeit darstellt. Also es waren ja 17 Filme. Ein paar waren da jetzt nicht so professionell, aber von dem, was die nicht professionellen Filme so gezeigt haben und rübergebracht haben, fand ich sie wesentlich herziger und netter und passender zu unserem Hobby. Und dieser Gewinner ist für mich ein bisschen steril und künstlich.
Aber es ist ja so, dass bei diesen Giphy-Events ja jeder so einen Abstimmungszettel bekommt und dann seinen Favoriten wählt. Und ich glaube, der Event-Veranstalter gibt dieses Ergebnis weiter an Groundspeak, glaube ich, ne?
Ja.
Und insofern können die sich ja eigentlich in Seattle nicht
ausgeben. Ne?
Ja, genau.
Ja.
Also ich muss ja sagen, der Titel für mich geht nach Deutschland dieses Jahr irgendwie.
Echt?
Ja, also ich fand diesen, der hatte so ein schönes Intro. Das kenne ich irgendwie von der Hörmupfel-Podcast so.
Ne? Es gab ja zwei aus Deutschland, also einer aus dem Schwarzwald. Ja, der war nett gemacht, hat aber nicht unbedingt mein Humor gehabt und mich nicht unbedingt abgeholt. Ja. Und den zweiten eben aus Cottbus, wie hießen die? The Discovery of the FTF Hunter. Ja, genau.
Den fand ich gar nicht ganz nett und lustig gemacht. Also.
Ja, das ist absolut mein Humor gewesen. Mit diesem Germany First, wo Amerika ein bisschen auf die Schippe genommen wurde mit ihrem Präsidenten, der da damals gesagt hat, American First. Und so ist das nämlich in diesem Film kurz angedeutet worden, dass es eben nicht Deutschland, nicht Amerika war, die den ersten Cache verlegt haben, sondern dass es in Deutschland war, als der erste Cache verlegt wurde, nämlich schon vor, weiß nicht wie viel, zigtausend Jahre, haben da schon die Neandertaler schon in Cache versteckt den ersten Multi.
Das war 56.000 Jahre vor Christi oder irgendwie sowas hatten sie da an dem Schädel ermittelt da.
Genau, also das war richtig süß gemacht und war ganz mein Humor und ich habe echt laut lachen müssen, als ich den gesehen habe. Aber dass das natürlich nicht bei Groundspeak auf Pluspunkte stößt und so, das ist war mir fast klar. Aber wenn du jetzt sagst, wir durften es wählen, wundert mich das schon ein bisschen. Also finde ich seltsam.
Also für mich war das der Gewinner. Ich fand diesen aus Litauen da auch nicht so schlecht. Aber das war so ein bisschen so, ja, er hat halt so Verstecke. Das waren ja eigentlich nur eine Reihenfolge von verschiedenen Versteck-Highlights, sag ich mal so, ne? Was man so finden kann. Und er hatte wohl aber auch von allen Ownern die Genehmigung dazu, dass er spoilern durfte, ne? Ja, und das war ja eigentlich, ja, vom Film, da war nicht so richtig so eine Filmidee hinter, oder habe ich die nicht verstanden? Das war eigentlich nur, er sagt, er geht da irgendwie cachen in der Stadt und hat so einen Highlight nach dem anderen gezeigt, so ein bisschen irgendwie so.
Ja, dass man einfach zeigt, wie schön unser Hobby ist, weil da eben so schön gemachte Dosen zu finden sind. Also da war eher so die Technikseite. Die meisten Filme haben sich eigentlich so, hatte ich das Gefühl, um FTF gedreht und fand das ganz interessant, weil das ja eigentlich ein typisch deutsches Thema ist in meinen Augen. Aber offensichtlich scheint das in anderen Ländern auch so ein bisschen ein Hype zu sein. Und welche Länder waren denn das alles? Die haben ja USA, Australien, Tschechische Republik, Spanien, Litauen, Polen, Japan, Slowakei und Kanada haben ja ihre Filme eingesendet und da war öfters mal was dabei, was mit FDF-Jagd zu tun hatte.
Oft, ja, wo immer auf dem Handy irgendwie eine Nachricht kam und dann alle losstürmten. Also, ja, das war mir auch aufgefallen.
Oder da kommt eine Frau, was war denn das? Das war, glaube ich, USA, da kommt eine Frau nach Hause und möchte sich jetzt etwas zu essen machen und da klingelt dann das Telefon und ihr wird eben mitgeteilt, dass zu ihrem 100. Pfund ein Jubiläumscash gelegt wurde. Und die STF-Cacher, die stehen schon vor Ort und wollen am liebsten locken, aber sie warten jetzt eben drauf, bis sie kommt, damit sie ihren Jubiläums-Cache locken kann. Und da war das auch so ein bisschen dieses FTF und wir warten, bis du da bist und dann sind wir die Zweiten auf dem Treppchen und dann können die Dritten auf dem Treppchen kommen. Also das war so, ja, das war in Amerika, das war gar nicht mal bei uns, wo ich das immer eigentlich eher für uns so sehe, gell? Also mir persönlich hat gefallen am besten der aus Australien. Dieses Geocaching ist free. Da hat sich der Cacher ein bisschen lustig gemacht, meiner Meinung nach. Ja. Da geht es darum, dass ein Cacher in einem Magazin einen Bericht zum Geocaching findet und dann das einfach mal ausprobieren möchte, weil er noch so ein GPS-Gerät rumliegen hat. Und dann wird er halt infiziert von unserem Hobby. Das ist ja so das Typische, das uns ja allen schon widerfahren ist. Und dann findet er eben seinen ersten eigenen Cache und dann die nächsten und die nächsten. Und plötzlich denkt er sich, wie kann man am besten schneller cachen und mehr cachen? Da kauft er sich ein Fahrrad. Und weil das Fahrrad dann nicht mehr ins Auto passt, muss er sich ein neues Auto kaufen, ein größeres. Und dann nimmt er so eine Kreditkarte und da steht dann auch so drauf, so wie waren das, FTF Geocaching Kreditkarte oder sowas steht da drauf, von der und der Geocaching Bank. Und die belastet er eben damit, dass er sich jetzt ein Auto kauft. Und dann geht er zum Cachen und plötzlich fährt ein Segway bei ihm vorbei. Und dann denkt er sich, Mensch, so ein Segway ist ja eine coole Sache. Damit kann man auch super cachen gehen. Und dann kauft er sich ein Segway und packt das in das große Auto mit rein. Und dann fährt er weiter und steht plötzlich am Fluss oder See oder was das ist und will einen Cache locken, der irgendwo auf einer Insel liegt. Also braucht er einen Kajak. Dann geht er mit seiner Kreditkarte los, kauft sich einen Kajak. Das kommt auch noch auf das Auto mit drauf. Und so geht's halt immer weiter. Und er merkt halt, dass das mit dem Geld nicht so hinhaut, weil er sich immer mehr Equipment kaufen muss. Und irgendwann ist er pleite und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und er druckt sich das Geld plötzlich selber. Und weil das natürlich nicht so in Ordnung ist, wenn man sich selber Geld druckt, wird er dann natürlich gefasst und muss ins Gefängnis. Und das fand ich so, ja, das fand ich irgendwie total nett gemacht und super. Und er war da offensichtlich auch alleine unterwegs. Also da hat kein großes Team dahinter gestanden, hinter dem Film. Und das fand ich einfach cool gemacht. Und da habe ich sehr lachen müssen. Und das fand ich schön. Und es war halt eben nicht so professionell wie dieser Film aus Litauen, der mir doch so sehr nach Werbefilm für Geocaching gedüngt hat. Das fand ich nicht so gut. Ah. Ja, die deutschen Beiträge, der eine aus Schwarzwald, da ging es darum, wie sieht Geocaching im Jahr 2024 aus? War auch eine nette Idee, haben sie auch sehr schön umgesetzt, fand ich, war nett. Aber hat mich jetzt nicht so abgeholt und der aus Cottbus eben, das war genau mein Humor, da ging es eben darum, dass der erste Cache eben in Deutschland gelegen ist und nicht in Amerika.
Ja. Ja, wie gesagt, mein Preis geht nach Cottbus.
Das musst du jetzt sagen, weil du willst ja bald auch in Harz fahren.
Ja.
Da triffst du ja wahrscheinlich die Filmemacher.
Den Obi-Wan treff ich da wahrscheinlich, ja.
Sag schöne Grüße und sie haben es gut gemacht. Das war ganz mein Humor. Aber eben leider kein Siegerfilm. Schade.
Naja, Sieger der Herzen. Ne?
Ja. Auf der Seite www.geocachingfilmfestival.com war jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme jetzt noch keine weiteren Infos hinterlegt. Da war immer nur zu sehen, wie man sich bewerben kann und was der Film mitbringen muss. Es gab da gewisse Bedingungen, die er erfüllen musste. Und findet der wahrscheinlich nächstes Jahr wieder statt. Da kann man sich dann vielleicht dort mal umschauen, falls man Lust und Laune hat, auch mal so einen Film einzureichen. Würdest du sowas machen wollen?
Ich glaube nicht.
Würdest du die Arbeit machen wollen?
Nö. Da könnte man so ein Podcast-Ding machen, dass jeder so einen Podcast einschickt oder so. Aber einen Film drehen? Nee, also weiß ich, da bin ich nicht so der Typ für, glaube ich.
Also wir im Urlaub drehen wir auch immer, also wir haben auch eine Filmkamera dabei und zeichnen halt auf und so und ich weiß auch, wie man schneidet und macht das anscheinend auch ganz gut. Also jedenfalls schauen meine Verwandten die Filme gerne an. Aber und so als Community-Projekt, wieso nicht, mal mit ein paar Leuten zusammen sowas zu machen. Aber ich habe so wirklich so ein bisschen den Eindruck, als wenn man da eine gewisse Schiene fahren muss, damit man da überhaupt eine Chance hat, dass der Film gewinnt. Und ich glaube, das ist eher so eine, Ich weiß nicht, die anderen sollen sich alle darüber freuen, dass uns die Filme gefallen und das, auch wenn sie nicht gewonnen haben. Da waren wirklich schöne Sachen dabei.
Ja, aber du als Elite-Ownerin musst du doch was machen können, oder? Und wir da nochmal wieder draufkommen. Ich wollte ja mal nachhaken. Ja, genau. Wie sieht's
tu
aus?
Mich, wie sieht's tu aus? Tu mich hier nicht piesacken, das ist böse. Ja, genau. Arme kleine Dotti. Ja. noch nichts weiter. Keine
noch nichts weiter.
Nein, leider noch nicht. Okay. Keine neuen Informationen. Aber du wärst natürlich der Erste, der es erfahren würde.
Oha. Na, da komme ich drauf zurück. Weh, das höre ich von Ecken anderen.
Ja. Ja. Hast du den Dings gekriegt, den Newsletter?
Ja, ja.
Mit den 15 Gründe haben sie gesucht, gell?
Genau. Ja, sollen wir da ein bisschen drüber reden, ja.
Ja, können wir doch, oder?
Ja. Ja, da kommen irgendwie 15 Sachen. Ich weiß gar nichts. Sollte man da abstimmen oder konnte man die einsenden oder wie lief das genau?
Also wenn ich das richtig gesehen habe, hat Groundspeak einfach mal angefragt. Wir haben darum gebeten, uns zu sagen, warum sie cachen. Ihre Antworten erinnerten alle hier im Geocaching-Hauptquartier daran, warum wir dieses Spiel so gerne unterstützen. Hm. Wir hoffen, sie inspirieren dich auch. Bisschen seltsam übersetzt, oder? Der Satz, erst wird man gesiezt, dann heißt es, wir inspirieren dich. Wir hatten den geschrieben, den Bericht. Ach, Annika, ja, die ist ja eigentlich Deutsche.
Sollten Sie vielleicht den kleinen Christian machen lassen, der kann das besser.
Der ja. kann das besser, ja.
Muss heute ein bisschen den Honigpinsel rausholen, ne? Weißt du, ne?
Ja, genau.
Wieder gut stellen.
Beim nächsten Mal kriegt er Schokolade von uns.
Oh. Von mir.
Ja. Hast du dir durchgelesen auch, ja, oder?
Ja, selbstverständlich.
Mhm. Gut vorbereitet.
Wir können ja einmal kurz zurückgehen, weil einige Sachen, da findet man sich doch so drin wieder. Ne? Also das Erste, was ich hier so stehen habe, ist, entdecke Orte direkt bei dir um die Ecke, von denen du noch nie etwas wusstest. Also da ist aus meiner Sicht ist da was dran. Man kommt teilweise wirklich nochmal an Stellen, die man nicht kannte und die man nicht wusste.
Ja, sicherlich. Ist immer wieder das Hauptargument, das wir nennen, wenn wir unser Hobby beschreiben. Mhm. Aber als Punkt 2 steht da, und man lernt neue Orte wie ein Einheimischer kennen. Ist ja fast das Gleiche, oder? Man lernt neue Orte kennen. Hm, ja. Ja.
Interessant finde ich das Bild bei dem zweiten. Den Cache habe ich sogar mal gemacht.
Echt? In Amsterdam? Mhm. Welcome to Amsterdam?
Ja, genau. Der hat auch richtig viele Pharos, deswegen haben wir den damals angelaufen, als wenn wir da waren.
Ja, aber das Bild können jetzt natürlich unsere Hörer nicht sehen. Deswegen werden wir den Bericht natürlich da verlinken und dann könnt ihr alle selber mal reinschauen und euch die Antworten der verschiedenen Cacher durchlesen, die da so kamen. Da schreibt zum Beispiel einer, warum geocachen? Weil es einen an Orte führt, von denen man keine Ahnung hatte, dass es sie gibt. Es ist so ein Abenteuer. 3 Ausrufezeichen. Also das spiegelt ja auch das wider, was wir ja auch sagen. Mhm. Auch unter Punkt 3 kommt jetzt, damit kommst du raus. Und als Begründung wurde da auch ein Zitat unterlegt unter dem Bild. Ich cache, damit ich aus dem Haus komme und die Natur genießen kann. Ich wurde in Amerika, Irland und England schon an sehr schöne Orte geführt. Wenn es Geocaching nicht gäbe, hätte ich das alles nie gesehen.
Wo man da eigentlich schon wieder auf Punkt 2, 1 und 2 kommt, ne? Mit der Beschriftung.
Mhm. Genau das Gleiche wieder. Nummer 4 unterscheidet sich ein bisschen besser. Da steht, du wirst begeistert sein vom Werk von Künstlern und Ingenieuren. Also die Übersetzung ist schon etwas seltsam. Es gibt einige sehr kluge Cache-Owner, die ihre Caches gut durchdacht haben. Es geht um mehr als nur Tupperware im Wald zu finden.
Oh ja, da gibt es manchmal wirklich tolle Sachen.
Ja, damit hat er dann schon mal ein bisschen was anderes beschrieben als du wirst an Orte geführt, die du nicht kennst. Mhm. Unter Nummer 5 ist ein sehr schönes Bild zu sehen von einem riesigen Wasserfall. Man kann etwas über das Geocaching-Spielfeld alias Erde lernen. Das hört sich an, als wenn das Google übersetzt wird, oder?
Kann sein, ja.
Was ist denn das? Und als Erklärung, es macht so viel Spaß, mit der Familie rauszugehen, die Natur zu sehen oder auch Orte, die du sonst noch nie gesehen hättest. Das ist wieder das Gleiche, oder?
Das Gleiche, ja.
Also irgendwie, ich weiß auch nicht.
Ja. Aber mit den Earth Caches, so ist es tatsächlich so, dass man teilweise da noch mit Erde was lernen kann, so, ne?
Ja, klar. Und man sieht auch wieder schöne Orte. Also es ist ja, irgendwie...
Wer rausgeht, sieht Sachen. Das ist nun mal so, ne? Das...
Ja.
Ja.
Gut, Nummer 10 bringt mal was Neues. Es bringt dich an deine Grenzen körperlich und geistig.
Nummer 10, wieso machst du jetzt so einen Sprung?
Ja, weil die Nächsten alle das Gleiche sagen. Man sieht Orte, die man sonst nicht gesehen hat.
Ja, das musst du aber auch sagen. Wir wissen nicht, was du denkst.
Du, mein Finger war halt schneller. Der hat halt über die Maus gescrollt und
ja.
Es ist sonst wirklich, also 15 Vorschläge, aber zwei Drittel sagt eigentlich nur das Gleiche.
Ja. Es ist ein Spaß für die ganze Familie. Geocaching ist Familienhobby. Nur die Kinder haben keine Lust, oder wie war das?
Ja, genau.
Und auch das stimmt.
Ja. Ja, Nummer 12. Für mich ist es eine gute Art, um Stress abzubauen. Naja, aber Geocaching kann auch Stress bedeuten, gell? Mhm. Wenn man es zu ernsthaft betreibt und von einem Punkt zum nächsten rennt, und dann kann das auch eher ins Gegenteil umschlagen, dass man dann zu gestresst davon ist und
da
vielleicht mal
gibt es genug von, ja.
Ja, ein bisschen relaxter sehen sollte.
Das ganze Leben irgendwann nur noch um Punkte sich dreht da. Und das ist bei einigen ja wirklich so. Die nutzen ja jede freie Minute und müssen da powern wie die Blöden.
Mhm.
Na, aber na gut.
Wie er mag.
Ja. Und du hilfst so etwas zurückzugeben. Was soll das sein? Zito-Event oder?
Das ist vermutlich auf Zito-Event gemünzt, genau. Ich mache Geocaching zum Spaß, für die Natur und die Gesundheit.
Hm.
Für die Natur? Man macht Geocaching für die Natur? Dann pflanzt lieber einen Baum, dann machst du was für die Natur.
Das soll aber wahrscheinlich auf dieses Bild, da sind ja Leute in Warnwesten und die haben alle leere Eimer in den Händen. Ich denke mal, das soll so ein Zito-Event darstellen, dass sie hier durch die Natur jetzt gehen und Müll sammeln oder so.
Mhm.
Dass das dann wieder dazu passt.
Mhm. Gäbe Pseudo-Umweltschützer-Geocacher.
Mhm. Ja.
Kilometerweis durch die Landschaft fahren mit dem Benzin verpesten und
Vogelhäuser an Baumnageln.
Genau. Und dann einmal im Jahr, wenn es ein Bildchen gibt, dann ja.
Das ja auch mal so ein Ding ist mit diesen Annageln da, ne? Ich meine, jeder Förster haut seine Warnschilder, seine Verbotsschilder mit irgendwelchen Nägelschrauben und irgendwelche Bäume. Jeder Gartenbesitzer schraubt sein Vogelhaus da irgendwo an einen Baum ran, ne? Und ja, naja. Gut.
Ja. Wir haben mal ein Interview geführt mit einem, der Holz weiterverarbeitet. Und den haben wir mal gefragt, was das eigentlich bedeutet, wenn Nägel in Bäume gehauen werden. Und der hat auch gesagt, ja, da wird sehr, sehr viel Geld kaputt gemacht und sehr viel Eigentum. Und das sollte man schon unterlassen. Aber es gibt halt auch Bäume, die stehen in Gebieten oder die Asten so stark aus, dass die eben nicht mehr zu gebrauchen sind. Und wenn du wirklich mal den Waldbesitzer fragst und mit dem Rücksprache hältst und sagst, du hör zu, ich brauche einen Baum, da müsste ich einen Nagel reinhauen, da müsste ich ein Ding, eine Schraube reindrehen oder so, hast du sowas, dann ist das durchaus auch möglich, dass du dann mit dem Waldbesitzer losgehst, mit ihm das einfach absprichst, welchen Baum man dafür verwenden kann, und dann kann auch mal eine Schraube reingebohrt werden. Also wir haben zum Beispiel auch ein Waldgebiet, da ist die Kirche drauf, da ist jemand, der pflegt diesen Wald, und wenn du da hingehst und mit dem redest und sagst dazu, ich brauche da was, dann hilft dir der auch dabei, den richtigen Baum zu finden. Und das ist dann überhaupt kein Thema, weil er weiß, dieser Baum, der wird nie wieder verwendet, und der astet auch viel zu sehr aus, das Holz kann man gar nicht verwenden, und ja, und dann klappt das auch. Also man sollte da auch nicht nur schwarz und weiß sehen, sondern auch mal, ja, einfach mal mit den Leuten reden. Genau.
Also Viewer, die archivieren die Dinger ja auch, wenn die das hören. Ne? Wir hatten das hier bei uns in der Umgebung ja vor kurzem, noch gar nicht so lange her. Da hat wohl auch jemand irgendwas an Baum gestaubt. Und da stand einfach nur im zweiten Lock, stand irgendwie nur drin, irgendwie, ach ja, und meine Meinung, Schrauben im Baum müssen nicht sein. So, und dann ging ja das große, und dann kam der Reviewer und schrieb irgendwie so, jo, Bums, da du deinen Cash, diesen Standardtext, deinen Cash da irgendwie an Baum gestaubt hast, bla 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 bla, sehe ich mich dazu gezwungen, das Ding irgendwie zu, ich hatte das erstmal deaktiviert oder gleich archiviert, das weiß ich jetzt gar nicht. Und ich möchte dich bitten, das Versteck zu ändern und so weiter und so fort, und Bums. Und da war dann so ein bisschen Trouble im Hintergrund da, so, oh, hat die mich angeschissen, die das so geschrieben hatte damit, Schrauben sind nicht, müssen nicht in Baum sein und so. Aber das war wohl nicht so. Also die Reviewer gucken wohl teilweise auch von frisch publisheden Caches, gucken sie sich auch die ersten paar Logs an und lesen, was in der Sache ist. Ne?
Mhm. Ja. Ja, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber ich glaube auch, dass zu 90-95% das nicht in Ordnung ist. Aber wie gesagt, man kann auch Rücksprache halten. Und dann ist eben die Frage, wenn du sowas vorlegst und sagst, hör zu, ich habe mit dem und dem gesprochen, du wirst jetzt keinen Waldarbeiter oder sonst was oder Waldbesitzer dazu bringen, dass er dir irgendeinen Schrieb unterschreibt, wo drauf steht, ich erlaube hiermit, dass in diesem Baum an der und der Stelle einen Nagel reingehauen wird. Das, sowas kriegst du nicht. Sowas kriegst du mündlich und der sagt, ja, ist in Ordnung, ich weiß Bescheid, passt. Und wenn du damit mit deinem Namen dahinter stehst und zum Reviewer sagst dazu, das funktioniert, das ist alles in Ordnung, dann würde mich die Reaktion des Reviewers interessieren. Geht er danach seine Textbausteine und archiviert das Ding oder lässt er mit sich reden und sagt, okay, ich glaube dir, dass du das mit dem abgesprochen hast? Weiß es nicht.
Ich weiß, das sind ja irgendwie auch verschiedene Sachen. Das eine ist, was du jetzt sagtest, dass das teuer werden kann. Wenn du jetzt wirklich so einen Wald hast, wo wirklich Holz für, was weiß ich hier, für Möbelbau, für Decken, für Laminat machen, keine Ahnung, für was man da Holz alles verwendet. Wenn du da einen Nagel reinhaust und der rostet, irgendwie ist das Holz natürlich kaputt an der Stelle. Und das wird ja auch über die Jahre wahrscheinlich mehr werden. Das ist das eine Ding. Das andere ist, schadet dieser Nagel oder die Staube, schadet das wirklich den Baum im Wachstum, in der Gesundheit und so weiter? Weil ich sag mal, wenn ich jetzt in so einem Wald, wo richtig Forstbetrieb betrieben wird, gut, da kann das natürlich sein, dass ich da irgendwo eine Staube reindrehe und dieser Baumstamm ist dadurch nicht mehr zu gebrauchen. Habe ich einen Schaden angerichtet, darf nicht sein, soll man nicht machen. Mache ich das jetzt aber wie in dem Fall, wo ich ihm von erzählt habe, wenn ich da irgendwo im Knick an irgendeinem, na ich sag mal, Oberarm dicken Baum irgendwo oben eine Öse reindrehe und ein Band durchziehe, sodass ich den Paddling am Band unterlassen kann oder irgendwie sowas. Ich meine, wenn der Baum mal gefällt wird, das ist doch eh so Knickholz, so für einen Kamin oder was weiß ich was, oder? Also es kommt doch keiner aus dem Knick irgendwie für die Möbeltischlerei oder sowas. Oder? Oder schadet das den Baum von der Gesundheit her?
Ja, aber wenn du jetzt sagst, der kommt irgendwann in den Ofen oder so und du schmeißt diesen Baum in eine Schredderanlage und da ist ein Nagel drin und in der Schredderanlage wird dann dadurch irgendwelche Verzahnungen oder so zerstört und die Maschine geht kaputt, weil dein Nagel da drin war, ist das auch nicht das Beste. Also wir wissen nicht, was da passiert, aber wenn du mit dem Waldbesitzer sprichst und der sagt dir, das ist mein Baum und in diesem Baum darfst du diese Schraube drehen, dann dürfte doch das überhaupt kein Thema sein.
Ja.
Oder mit dem Loch graben. Die Amerikaner sind so erpicht darauf, ihre Regel durchzusetzen, dass man kein Loch in den Boden machen darf, weil du damit die Erde verletzt.
Das darf man ja jetzt, ne?
Darf man das jetzt inzwischen?
Ja, man darf doch mittlerweile Geocaching in den Boden einarbeiten.
Nach einer neuen Regel, gell?
Ja, genau.
Stimmt, du hast recht. Ich bin noch so in diesem Ding drin, dass ich mich darüber aufrege. Aber stimmt, die haben es ja jetzt beim letzten Mal, glaube ich, die letzte Regeländerung vor 2 Monaten haben sie ja das, glaube ich, aufgeweicht.
Hast du noch keinen Minibug als ECA? Hat jetzt aber lange gedauert, Dotti.
Dann brauche ich die Geocaching-Kreditkarte von dem einen da. Aus dem Film. Ja.
Kannst du da immer dein Virtual in die Erde legen. Das geht ja auch nicht, kann man ja, ne? Mit dem Minibagger.
Dann können wir ja den First Cache von Deutschland wieder öffentlich machen. Ja. Können wir wieder anfangen, mit dem Spaten nach hinten zu buddeln.
Ja, so, wollen wir mal weitermachen? Okay. Ja, pass auf, was haben wir noch hier? 14, du kannst die besten Freunde gewinnen. Also Freunde kann man durchaus gewinnen durch Geocaching. Mhm. Gab doch damals, war das in Leipzig auf dem Event, wo Garmin diese T-Shirts verteilt hat, Dosen gesucht, Freunde gefunden.
Mhm, genau, haben wir auch noch eins, ja.
Genau, also das fand ich ist passend und stimmt auch.
Ja.
Ja, und du könntest dich sogar verlieben. Das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Weil ich bin länger verheiratet, als dass ich geocache.
Da war auch ein Film dabei, gell?
Ja,
in den 17,
ja.
Wo sich da zwei verliebt haben.
Slowakei war das, glaube ich, ne?
Ja, ich weiß es nicht mehr genau, aber da ging es darum, dass die dann sogar ein Tradi bekommen haben zusammen.
So eine alte Tupperdose, ne?
Genau. Und die Tupperdose ja dann auch irgendwann erwachsen geworden ist und man den Tradi wieder aussetzen musste und wie ein eigenes Kind, das halt das Haus verlässt und in die weite Welt hinauszieht. Sehr schön gemacht gewesen. Mhm. Traumhaft.
Ja, kennst du da irgendwas mit Verlieben, wo ich aus der Gegend? Also mir fällt hier jetzt so nichts ein, so, nee, dass ich irgendwie mal welche beim Cachen. Freundschaften haben sich gebildet, ja, aber so richtig verliebt irgendwie so. Mm-mm. Fällt mir jetzt nichts ein. Nee,
hab ich jetzt auch noch nicht, ne.
Obwohl gibt's bestimmt den ein oder anderen Fall. Warum nicht? Ist ja normal. Man lernt andere Leute kennen und, ja.
Die meisten haben entweder auf der Arbeit oder beim Hobby kennen, also wieso nicht auch beim Geocachen?
Doch, ihr bist ja auch veraltet. Heutzutage Bitt? Geht das nur noch über Tinder und sowas, über Apps. Oh,
aber doch nicht Tinder. Bei Tinder suchst du was anderes.
Echt?
Habe ich mir sagen lassen.
Kennst du dich ja besser aus als ich. Ich musste erstmal googeln, was Tinder überhaupt ist. Irgendwann hat der Jörn Schaar irgendwie getwittert, ich wische hier meine Dinger beim Handy da nach links weg und meine Kantinennachbarn denken, ich sei bei Tinder. Dann hatte ich ja gar nicht verstanden. Da musste ich, ne, so weit weg war ich davon. Nun weißt du sogar, was das ist. Na gut, ihr beiden ja, macht ja auch das Nord-Süd-Gefälle zusammen. Vielleicht wisst ihr da mehr als ich. Mach ja so.
Genau. Nein, ich kenne den einen oder anderen Single.
Ach so.
Im Freundeskreis Single und deswegen.
Ja, okay.
Ja, Geocaching. Was ist für dich Geocaching? Wahrscheinlich auch das Gleiche, oder? Dass man neue Orte entdeckt, dass man rauskommt.
Man kommt raus in die Natur, man entdeckt Orte, man hat teilweise Ziele, wenn man irgendwo hinfährt, hingeht. Ja, würde ich mal so ganz kurz zusammenfassen. So.
Ich finde auch, dass wenn man überhaupt wieder spielt, also wie andere eben zu Hause sitzen und Brettspiele machen, das ist jetzt bei mir im Freundeskreis und auch im Kollegenkreis ist das sehr beliebt, dass man sich einfach wieder mal zu Spieleabende trifft und irgendwie sogar, Mensch, ärgere dich nicht und wie heißt das andere, Dork, glaube ich, spielt die Kollegin immer, dass man dann miteinander spielt und wir spielen auch, aber wir spielen halt draußen. Wir gehen raus und lösen Rätsel und sowas. Ist ja auch eine Art von Spiel. Und man darf wieder ein Stück weit Kind sein. Also ich glaube nicht, dass meine Eltern irgendwie vor 30 Jahren, so wie ich, losgegangen wären und hätten draußen irgendwelche bescheuerten Spiele gespielt.
Nee, das glaube ich auch
eine ganz
nicht.
Andere Generation. Ja, die sind spazieren gegangen am Hafen in Lindau und das war ihre Freizeitbeschäftigung. Und wir laufen im Wald rum und suchen nach Tupperdosen. Also die sind doch wieder Kinder, oder?
Ja. Wobei wir beiden da ja auch schon ein bisschen ruhiger geworden sind, wie wir festgestellt haben. Denn so viel machen wir das gar nicht mehr, ne?
Nee. So. Früher bin ich cachen gegangen und habe dadurch die Welt entdeckt und jetzt gehe ich die Welt entdecken und denke mir, ach, mal gucken, ob hier noch ein Cache liegt.
Genau.
Das ist genau umgekehrt jetzt.
Gute Beschreibung, ja. Aber man hat dadurch wieder diesen Drang gefunden, rauszugehen, denke ich. Also finde ich, da vorher bin ich nicht so am Wochenende, dass ich gesagt habe, da komm, ich zieh mir jetzt Schuhe an, wir laufen irgendwo lang oder so. Und das. So ist Geocachen, hat man das Rausgehen in die Natur wieder kennen und lieben gelernt und ja.
Und jetzt gehst du aber auch raus, ohne eine Dose zu
suchen. Genau. Das letztes Wochenende da ist mir das erste Mal das richtig bewusst geworden. Da sind wir hier bei uns in Jagel, da war so ein Wandertag und da sind Tanja und ich hingefahren. Und normalerweise habe ich immer, wenn wir irgendwie wandern sind oder zu Wandertagen waren, immer vor mein Garmin fertig gemacht mit Dosen, was da liegen könnte in der Ecke. Und da sind wir dann losgelaufen und irgendwann sagte ich zu Tanja, weißt du was, mir fällt gerade auf, ich habe diesmal nicht einmal aufs Handy geguckt, ob da eine Dose liegt, ich habe nicht aufs Garmin geguckt. Da habe ich ans Geocachen das erste Mal beim Wandern so überhaupt nicht mehr gedacht. Irgendwie. Das war schon so ein bisschen so ein einschneidendes Erlebnis irgendwie. Nicht dramatisch oder so, aber man wird das erste Mal bewusst, hat immer, Mensch, ist das jetzt so egal, dass du noch nicht mal guckst, ob da was liegt irgendwie oder schon so ein bisschen, ja.
So ging es uns jetzt auch mit Graz, wo wir da hingefahren sind. Der Auslöser war ja die Schokoladenmanufaktur von Zotter, die wir anschauen wollten. Aber als wir dann dort waren, ich musste mich dieses Mal sogar richtig dazu zwingen, weil ich gesagt habe, Mensch, ich brauche wieder einen Cache-Tipp, wir müssen irgendwas machen. Schau mal nach Favoritenpunkte, schau mal nach einem schönen Cache. Ich muss was machen. Also eher umgekehrt. Wobei ich dann sagen muss, wir waren nicht besonders gut vorbereitet und ich habe mich dann im Nachhinein schon ein bisschen geärgert, weil ich gesagt habe, Mensch, so ein schöner Multi, der einen durch Graz jetzt geführt hätte und an Orte, wo man vielleicht sonst, wie wir ja wieder festgestellt haben, nicht hingekommen wäre, hat mir dann in dem Moment schon gefehlt, weil wir da auch so blauäugig losgefahren sind und gedacht haben, oh, werden wir schon gucken, was sich halt ergibt. Aber da hätte man, ja, Geocaching ist auch Sightseeing. Also das führt einen schon mal so durch die Stadt und leitet einen an Wege entlang.
Ja, man kann sich im Vorfeld da manchmal schon einen oder anderen Multi aussuchen. Oder diese Wearigos sind ja auch sehr beliebt, wenn man gerade eine Stadt macht oder so. Ne?
Ja, wobei da guckt man ja doch zu sehr immer aufs Gerät. Also da kriegst du ja nicht allzu viel mit von der Stadt, glaube ich.
Wir hatten das damals in Ostfriesland, in Schillig, auf dem Campingplatz waren wir da. Und da lag dann auch so ein Wearigo, den haben wir gleich am ersten Abend gemacht und der war richtig cool eigentlich. Der ist dann so durch dieses kleine Dörfchen gegangen und hat dir dann wirklich gezeigt, so da ist der Bäcker, hier kann man guten Eis essen, da kann man schön Kaffee trinken. Und hat man diese Runde gemacht.
Ist das erlaubt?
Ich weiß nicht, ob das noch erlaubt ist, also das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, aber
okay. Ich
müsste jetzt mal gucken, ob das den noch gibt. Aber das war echt ganz gut gemacht eigentlich, weil dann bist du den ersten Abend auf dem Campingplatz und lernst gleich das Dörfchen so ein bisschen kennen.
Aber rein nach den Regeln, die es jetzt gibt, ist das ja zu kommerziell. Da wirst du ja dazu animiert, in der Bäckerei einzukaufen.
Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das umschrieben war. Vielleicht ist das da ein bisschen anders umschrieben gewesen. Ich weiß es nicht.
Aber ich finde das einfach eine nette Sache. Man muss es ja nicht machen. Wenn einem das nicht passt, dann macht man es halt nicht. Ja. Auch noch so, wenn, solange man nicht, und das waren ja früher die Regeln so, solange du nicht Geld ausgeben musstest, weil du irgendwo reingegangen bist, kann einem doch das egal sein. Ja. Und auch dann kann es einem egal sein, wenn im Listing steht, hör zu, für den Dings brauchst du jetzt 3 Euro Eintritt oder so, ist das halt so.
Das finde ich auch, wenn das im Listing steht, ist das völlig okay. Wir haben auch in Hamburg diesen Kirchturm, diese 522-1. Mhm. Das ist, ja, da kostet das irgendwie auch 3 Euro Eintritt oder sowas. Und das ist dann so, wenn das im Listing steht, finde ich, ist das auch okay. Ja. Weil warum soll man da jetzt kein Cash hinlegen, nur weil es Geld kostet? Und natürlich gibt es ja den einen oder anderen, der sich wieder sagt, oh, das soll kostenlos sein und ja, soll's. Und du musst diesen Puck nicht unbedingt haben, dann geh einfach weiter. Das ist in Schwerin ja auch, da ist ja auch der von den Dosenfischern liegt der ja auch oben in so einem Turm. Der kostet, glaube ich, auch, ich meine auch 3 Euro oder sowas, ne? Mhm,
genau. Und wir haben sowas auch in München, das alte St. Peter, musst du auch Eintritt bezahlen und dann war es halt so blöd, dann sind wir da hochgegangen, da war die Dose nicht da.
Ja.
Na super. Dann musst du halt wieder hin und musst wieder Eintritt zahlen. Das ist dann natürlich blöd, gell, wenn sowas passiert.
Ich habe gerade mal den Where I Go hier nebenbei aufgegoogelt. Mhm. Ja. Der GC-Code GC3KVWK, Friso in Schillig. Das mache ich jetzt auch gleich mal als mein Cash-Tipp, wo ich schon dabei bin.
Okay, das musst du mir dann aber noch zuschicken. Das habe ich mir jetzt nicht notiert.
Du musst dir nochmal anhören. Hörst du unseren Podcast nicht?
Reicht dann, wenn ich das einmal anhören muss. Außerdem, was interessiert mich das Geschwätz von Gästen?
Wir hatten ja mal gesagt, dass wenn wir keinen aktuellen haben, kann man doch ruhig mal einen alten rauskramen. Und das passt jetzt gerade, weil der hat mir damals echt gut gefallen. Der hat auch mittlerweile 173 Favoritenpunkte.
Prozent?
49, aber immerhin. Jeder zweite. Liegt doch schon seit 2012. Und in der Beschreibung steht I Where I Go, der euch einige Ecken von Schillig zeigen wird. 16 Stationen plus Final, eine Wegstrecke von circa 5 Kilometer. Die Strecke ist so gewillt, dass ihr Hunde mitnehmen könnt. Die Bilder des Where I Go's hat meine Tochter gemalt. Ach genau, die Bilder waren immer noch so gemalt. Das war eigentlich echt ganz nett gemacht. Also ich müsste jetzt die Cartridge starten, um zu sehen, was jetzt im Text wirklich drin ist. Aber ich meine, das ging echt so. Hier kann man sich niedersetzen, Eis essen und so war das irgendwie gemacht. Aber ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber irgendwie so war das. Auf jeden Fall hat er einen das Dorf so ein bisschen näher gebracht, wo man was findet. Ja.
Ja gut, dann nimmst du das auch gleich als Cash-Tipp. Das ist ja praktisch.
Ja, genau. Wo das passt, ja das passt ja gerade so.
Da hast du die Kurve ja nochmal bekommen. Dann
muss ich auch mal selber eine Brücke bauen. Ne?
Weißt du eigentlich, dass die Österreicher nicht Brückentag sagen, sondern Fenstertag?
Fenstertag?
Fenstertag, ich finde das geil. Ich habe mich daran richtig amüsieren können.
Wieso Fenstertag?
Ich weiß es nicht, weil das ist ja eigentlich eine Brücke zwischen zwei Tagen, deswegen sagen wir ja auch Brückentag. Ja. Aber ein Fenstertag wäre doch ein Loch zwischen zwei Tagen.
Ja, bedeutet das dann, vom Fenster und gucken raus. Nichts zu tun.
Die armen kleinen Österreicher.
Ja, haben wieder einen Fenstertag. Müssen wir uns wieder langweilen, aus dem Fenster gucken. Die Armen.
Nee, aber weil es ja wahrscheinlich dieses Loch ist, weißt du? Links und rechts ist der Rahmen des Bildes, also ist der eine Tag und der andere freie Tag und in der Mitte ist dieses Loch, wo du wieder arbeiten gehen musst.
Ja, kann auch sein.
Ich weiß es nicht, aber ich fand das lustig. In Österreich habe ich übrigens auch ein Schild gesehen. Kriege ich die Farben noch zusammen? Es war jedenfalls gelb und rot und ich glaube, die Buchstaben waren schwarz. Da stand, ich kann es in die Shownotes mit einstellen, ich habe es fotografiert, da stand drauf GPS und durchgestrichen. Und da war ich mir jetzt nicht sicher, was das ist und habe dann hinterher mal meine Timeline, also meine Follower gefragt auf Twitter und da habe ich die Antwort gekriegt, dass die LKWs ihrem GPS immer hinterherfahren und dem vertrauen und dann eben in irgendwelche Straßen reingelotst werden, aus denen sie nicht mehr anständig rauskommen oder nicht richtig durchkommen. Und deswegen haben die solche Schilder dort an der Straße aufgestellt, damit die LKW-Fahrer eben wissen, dass sie da nicht reinfahren sollten und sich von ihrem GPS nicht in die Irre leiten lassen sollten. Allerdings ist das eigentlich verboten. Diese Schilder existieren öffentlich noch gar nicht. Die sind noch gar nicht durchgewunken worden in Österreich und dürften eigentlich gar nicht gestellt werden. Aber es wird wohl gerade doch noch geduldet. Weil rein theoretisch würden die Gemeinden sich nämlich mit dem Schild noch strafbar machen.
Hauptsache, dass sie jetzt nicht verraten. Ja, was macht ja Sinn? Macht ja Sinn von der Sache, wenn du mit dem LKW in eine Gasse reinfährst, die am Anfang noch so aussieht, ach, da komme ich durch beim LKW und werde plötzlich schmal, dass du nicht weiterkommst und dann rückwärts mit dem Auflieger zurück musst oder so. Dann macht das ja schon Sinn, wenn man da so ein Schild hinstellt.
Ja. Aber so ein Schild muss halt durch sämtliche Instanzen erstmal gehen, bevor man es genehmigt.
Deutschland wahrscheinlich sogar noch mehr Instanzen.
Ja, genau. Ja, richtig. Und darum, die haben sie halt Nägel mit Köpfen gemacht, so ein Schild angelegt und ich fand das wunderbar. Das ist einfach
praktische Lösung, fertig, Punkt.
Ja, genau. Ich war halt erstmal irritiert. Als Geocacher machst du eine Runde durch das Dorf da. War übrigens auch ein sehr schöner Multi, den wir da gerade gemacht haben. Haben wir auch so ein bisschen die Umgebung von unserem Hotel ein bisschen kennengelernt, die Kirche angeschaut und so, war richtig schön. Und dann kommst du da an dieses Schild und dann steht da ganz groß GPS durchgestrichen und du mit einem GPS in der Hand. Wie jetzt bin ich jetzt gemeint?
Ja. Ja klar, denkt man zumindest einmal kurz drüber nach.
Ja. Ja, und dann haben sie auch sehr schöne Parkplatzschilder. Da steht so ein blaues Schild, Parkplatz, also P-Schild, und unten drunter steht einspurig.
Einspurig? Dass man nicht in zweiter Reihe parken soll, oder was soll das heißen?
Nee, das ist für Fahrradfahrer und Motorradfahrer. Einspurige Fahrzeuge dürfen da parken.
Ach so, ja. Das hätte ich jetzt anders verstanden, das Schild. Einspurig. Man sagt ja bei uns immer so, man parkt in zweiter Reihe oder irgendwie so. Da hätte ich jetzt irgendwie so.
Ja, das darf man ja sowieso nicht, oder?
Nö. Ich glaube nicht.
Ja. Ja. Ach, ja. Nee, ja. Da habe ich wieder auf unserem Ausflug wieder Österreich lieben gelernt. Also da kann man immer wieder schöne Sachen entdecken und die sind auch so pragmatisch. Die haben echt so geile Lösungen für manche Sachen, wo ich dann wieder denke, wieso fangen wir damit nicht an? Also auf dem Autobahn zum Beispiel, dass da schon kilometerweise vor den Autobahnen, Parkplätzen und Raststätten stehen schon elektronische Schilder, wo drauf steht, dass der und der Parkplatz noch 30 Stellplätze für LKWs hat. Der nächste ist schon geschlossen, weil kein Platz mehr für LKWs dort ist. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr praktisch.
Ja, so praktisch, ja.
Weil wie oft passiert das, dass die LKWs sagen, okay, da und da mache ich meine Mittagspause oder meine Standzeitpause. Und dann kommen sie da an und Parkplatz voll. Sie stehen kreuz und quer. Oder müssen sagen,
die stehen ja teilweise schon auf den Auffahrten, stehen die ja teilweise schon zu den Rastplätzen.
Ja, das haben wir jetzt gehabt vor der Grenze, als wir zurückgefahren sind da an dem Feiertag am 1. November. Sind wir an der Grenze gekommen, sind wir in den Stau geraten. Ja, warum? Weil die LKWs auf dem Standstreifen gestanden haben. Kilometerweis vor der Grenze. Die sind dann halt auch irgendwann, die waren an der Abfertigung, haben auf die Abfertigung gewartet. Und dann ist der Feiertag gekommen und dann kamen sie nicht mehr weiter. Und dann durften sie nicht weiterfahren und mussten auf dem Standstreifen der Autobahn stehen.
Ja.
Es sind einfach zu viele LKWs unterwegs, das ist Wahnsinn. So.
Und die haben auch ihre Lenkzeiten. Irgendwann müssen sie einfach auf den Rastplatz und dürfen ja auch nicht mehr weiterfahren. Ja. Und dann sind die alle voll, die Dinger. Und die stehen ja teilweise wirklich auf der Auffahrt zum Rastplatz, stehen die schon an der Seite links und rechts. Also.
Genau. Also da muss unbedingt was gemacht werden. Es muss mehr Stellfläche für LKWs geschaffen werden. Wahnsinn. Ja, wir sind wieder abgeschwiffen.
Ach, macht ja nichts.
Gut, du hast demnach deinen Cash-Tipp schon
durch. Ich habe meinen Cash-Tipp schon durch, ja.
Sauber. Na, dann kriegst du noch meinen.
Oha, du hast auch einen.
Ja, wir waren, wie gesagt, in Graz. Und extra dafür, dass ich eben einen Cash-Tipp mitbringen konnte, haben wir eine Letterbox gemacht mit dem Namen Schlossberg Letterbox in Graz mit der GC-Nummer GC2PH04. Der Cache hat eine D-Wertung von 2,5 und eine Terrain-Wertung von 3. Am Ende erwartet eine Small-Dose, und zwar eine sehr nett gemachte. Also, ja, kennt man alle schon, aber ist wurscht, ist schön gemacht, schön angebracht. Ich weiß nicht, ob mit einer Schraube oder einem Nagel. Sauber angebracht, kann man auch im Winter finden, wenn ein bisschen Schnee liegt. Jo, und wie sind wir dazu gekommen? Wir haben also, wie gesagt, geguckt, was liegt denn in der Nähe? Ah, da ist eine Letterbox. Wir wollten mit einem Lift beziehungsweise mit einer Standseilbahn den Schlossberg hinauf fahren. Und dann haben wir eben die Letterbox entdeckt. Und in der Beschreibung stand eben, dass man damit den Schlossberg erklimmen kann. Da gibt es so eine kleine, ja, wie soll ich das erklären? Es ist im Listing ist ein Bild abgebildet von, ja, mit so kleinen Piktogrammen. Also zum Beispiel ein Piktogramm, wo du ein Manschgall siehst, das Stufen hochläuft. Und da steht dann 24. Und dann weißt du, du musst jetzt 24 Stufen hochlaufen. Dann siehst du zwei Füße als Piktogramm, wo drauf steht 50. Und da weißt du, dass du 50 Schritte geradeaus laufen musst. Dann steht wieder dieses Manschgall mit 5 Stufen. Und dann weißt du, nach diesen 50 Schritten kommen jetzt 5 Stufen, die du nehmen musst. Und auf diese Art und Weise bist du eben diesen Schlossberg hinaufgeleitet worden. Wir haben dann rund 320 Stufen oder sowas, mussten wir, glaube ich, nehmen. Und das war wirklich richtig toll beschrieben. Das Problem war in diesem Fall aber nur, wir haben ja unterschiedlich lange Schrittgröße. Das heißt, wenn mein Herz allerliebster die 50 hatte, war ich noch 3 Meter davor gestanden, weil meine Schrittgröße kürzer ist.
Ja.
Und da musste man sich ein bisschen eingrooven und ein bisschen gucken, wie das passt mit der Länge, weil zum Schluss kriegst du auf diesem Wege nämlich auch deine Final-Koordinaten. Da wird dann irgendwann gefragt an Position A, wie viele Schritte sind es bis zur nächsten Treppe? Und da musstest du nämlich genau diese Schrittlänge einhalten und dann bist du irgendwo angekommen am Ziel und wusstest, aha, ich bin jetzt 48 Schritte gelaufen, das heißt, ich muss bei Position A die Zahl 48 eintragen. Wenn ich jetzt gelaufen wäre, ich hätte dann plötzlich 55 Schritte dafür gebraucht und dann hätte die Zahl A nicht gepasst bei mir.
Wie Kannst genau muss, ja klar, wie muss die Zahl denn sein? Exakter Punkt oder hat man so ein Raster zwischen 50 und 60 oder so irgendwie?
Nee, die Zahlen, die waren schon relativ genau, also das musste schon passen. Aber es hat auch gepasst. Also du hast dich dann inzwischen wirklich bei dieser ganzen Lauferei und den Schritten hast du dich dann wirklich auf eine Schrittlänge eingegruft und hast dann irgendwann gemerkt, aha, wenn ich so laufe, passt das zum Schluss. Mhm. Das war richtig tricky gemacht und das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe mich dann 100%ig auf meinen Herzallerliebsten verlassen, dass das bei ihm passt. Und ich glaube, es gab sogar noch ein Hintertürchen. Also du hättest, glaube ich, auch noch ein Hintertürchen gehabt. Es gab also zwei Lösungswege dann, um die Dose auf jeden Fall zu finden. Das hat dann schon geklappt.
So eine Rückfallebene, ne? So eine Rückfallebene quasi, irgendwie sowas. Falls du es nicht schaffst, hast du nochmal sicher zur Dose.
Nee, es war dann auch eine Lösung, die Koordinaten anders rauszufinden oder direkt hingeführt zu werden. Und dann wäre halt im Umkreis von 15 Metern die Dose gelegen. Also du hast sie dann auch von Weitem schon gesehen. Also das hat dann schon gepasst. Also wir hätten es dann auf jeden Fall gefunden. Es wäre jetzt nicht so gewesen, wir wären da mit einem Frust rausgegangen. Und sonst wäre ja auch die D-Wertung mit 2,5 auch viel zu niedrig angesetzt gewesen. Also das hat dann schon gepasst.
Ja. Aber das mit den Schritten der Problematik ist, dass wir haben ja so einen ähnlichen hier in Flensburg, der ist auch in so einem Einkaufszentrum, ist der. Mhm. Und da geht das nämlich auch los. Ich steige aus dem Auto da irgendwie, gehe zu dem Punkt, dann hast du noch Koordinaten auf dem Parkplatz. Mhm. Und ab da geht das nämlich auch los. Laufe 50 Schritte Richtung Nordwest, nutze den Eingang. Das ist ja noch ziemlich eindeutig, weil da ist nur ein Eingang, da kannst du ja nur da rein. Und in dem Gebäude war das nachher auch so. Gehe 40 Schritte nach da an, was siehst du da an dem Schaufenster und so, weißt du? Und das war schon, wie du sagtest, da kommt dieses Schritteproblem, ne?
Ja, vor allem, wenn es verschiedene Lösungen dafür gibt. Also in diesem Fall, wir sind ja unten, das ist eine Treppe, die führt eben hoch zu dem Berg hoch. Mhm. Und im Grunde habe ich dann gar nicht mehr die Schritte gezählt, weil ich wusste, da hinten ist eine Treppe mit 5 Stufen. Das nächste Icon zeigt eben 5 Stufen ab, also muss es das da hinten sein. Dann bin ich losmarschiert und dann habe ich erst wieder die nächsten 5 Stufen genommen. Man musste jetzt nicht so stur dranbleiben und wirklich jede Schritte zählen, aber es hat halt dann zum Schluss geholfen, weil man dadurch sich eingegruft hatte auf die richtige Schrittlänge und dann das Final besser gefunden hat. Was ich ein bisschen schade fand, um dort hochzukommen zu diesem Schlossberg, gibt es zwei Wege. A, einen Lift, der innerhalb des Berges hochfährt, beziehungsweise runter. Und eben eine Standseilbahn. Und ich fahre doch so gerne solche Standseilbahnen, Zahnradbahnen, Gondelbahnen, das mag ich ja so gerne. Und jetzt habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut, dass wir mit dieser Standseilbahn den Berg hochfahren und mit dem Lift wieder runter. Und durch den Cache haben wir jetzt natürlich die ganze Strecke zu Fuß gemacht. Und dann musste ich mich oben entscheiden, nehmen wir jetzt die Standseilbahn oder nehmen wir jetzt den Lift?
Konntest du nicht beides nehmen.
Nee, konnte man jetzt nicht beides nehmen. Aber da uns dann der Hunger getrieben hat, haben wir uns dann für den Lift entschieden und sind dann auch wieder runtergefahren. Haben dann in Graz selber sehr nett gegessen. Nein, gelogen, war nicht gut. Wir waren in der Nähe vom Glockenplatz in einem Restaurant, wo gesagt wurde, dass man da Burger essen kann. Da hatten wir Lust drauf. Und der war nicht besonders gut. Der hatte so ein ganz normales McDonald's-Bun und Eisbergsalat drauf und Zwiebeln drauf. Und ich weiß nicht, also Eisbergsalat beim tollen Burger geht ja heutzutage irgendwie gar nicht mehr. Also da musste der inzwischen, glaube ich, was einfallen lassen, damit es besser schmeckt. Und das war nicht so besonders gut. Aber wir haben dadurch auch noch dieses Glockenspiel gesehen, das sehr hübsch ist. Hier gibt es dreimal am Tag gibt's ein Glockenspiel. Und ähnlich wie auf dem Marienplatz in München laufen dann oben im ungefähr 50 Meter Höhe so Figuren herum. Und dazu spielt eben so ein Glockenspiel. Und das war dann auch noch nett. Dadurch sind wir eben dorthin gekommen und haben das dann noch sehen können um 15 Uhr. Also von dem her, wir sind nicht wieder abgeschweift. Aber nein, falls ihr mal in Graz seid, Graz ist wirklich sehr, sehr schön, hat mir super gut gefallen. Ja, das war, wie gesagt, mein Cash-Tipp für dieses Mal.
Haben wir beide einen Tipp gehabt. Ich einen uralten, du einen neuen. Das passt ja dann auch wieder im Durchschnitt.
Genau, richtig. Ja. Sollen wir noch kurz erklären, warum wir heute so außer der Reihe hier aufnehmen und senden?
Ja, warum nicht? Vielleicht stellt sich da eine andere die Frage. Gehe ich mal fast von aus, da wir sonst immer pünktlich zum ersten gesendet haben. Und jetzt einfach mal so mittendrin reinkommen. Die letzte Folge noch gar nicht so lange her ist. Ne? Aber übernimm du das mal, das Zepter.
Ja, wir wissen es eigentlich selber nicht so genau. Nein, wir haben einfach gesagt, dass wir an diesen einen Termin immer sehr, sehr gebunden sind. Das heißt, wenn von Groundspeak wieder ein neuer Podcast rauskommt vom HQ, dann müssen wir einen Monat warten, bis wir euch darüber berichten können. Und das ist dann schon blöd, wenn dann nach einem Monat die alten Semmeln wieder aufgebacken werden, dann ist das ziemlich blöd. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen ein bisschen flexibler sein, auch flexibler in unserer Freizeit dadurch. Und einfach schneller auf Themen reagieren können, die uns einfach über den Weg hüpfen und wo wir drüber reden möchten. Das heißt, wenn zum Beispiel Marco nächsten Monat das Brocken-Event besucht, dann liegt es ja nahe, dass er dann nicht erst nochmal 2, 3, 4, 5 Wochen warten muss, bis die nächste Episode kommt, sondern dass wir dann eben gleich kurz darauf aufnehmen und euch das einfach raushauen. Ich nehme mal an, dass alle von euch inzwischen unseren Podcast abonniert haben über einen sogenannten Podcatcher. Und Podcatcher sagen euch ja dann Bescheid automatisch, wenn eine neue Folge online gegangen ist und wenn ihr es so einstellt, dass der Podcatcher dann gleich unsere Folge dann gleich noch runterlädt, dann ist das natürlich perfekt. Sobald ihr dann im WLAN seid, lädt die Folge nämlich automatisch auf euer Gerät. Könnt ihr einstellen, wie ihr wollt, aber wie gesagt, es wäre jetzt sinnvoll, dass ihr nicht unbedingt über unsere Homepage unseren Podcast hört, weil wir nicht mehr jeden ersten senden werden, sondern eben wie uns gerade so Lust und Laune ist, oder?
Ja, genau. Hätte ich jetzt nicht besser erklären können als du. Hast du gut gemacht.
Okay, danke schön.
Soll nett zueinander sein.
Ne? Genau. Marco hat mich gelobt.
Ja. Ja, muss ja mal sein. Kann ja nicht immer nur schimpfen, oder?
Ja, soll es das gewesen sein, oder? Würde ich sagen. Ja.
Ich denke mal, das ist eine ganz gute Idee, wenn wir mit dem Termin ein bisschen flexibler sind, weil jetzt haben wir ja gerade das aktuelle Beispiel. Dieses Skiffy-Events war jetzt am 1. November-Wochenende. Mhm. Unsere Folge würde jetzt am 1. Dezember wiederkommen. Das ist schon wieder 4 Wochen her, das Ganze. Mhm. Es ist eigentlich überall durchdiskutiert und keiner denkt mehr dran. Und dann kommt der Allgäu-Geocaching-Podcast und dann noch, wir haben etwas ganz Neues mitgebracht, die Skiffy-Events. So, weißt du, deswegen passt das so schon ganz gut eigentlich.
Richtig. Ja,
wir können auf aktuelle Sachen reagieren. Wir müssen ja vielleicht auch nicht immer so eine lange Folge machen. Vielleicht machen wir einfach mal, so wie Dottie sagte, mit dem Brocken, vielleicht machen wir einfach nur mal eine halbe Stunde und erzählen nur mal dazu, was irgendwie. Jetzt haben wir uns so ein bisschen gesagt, dass wir da so ein bisschen lockerer machen müssen. Auch nicht immer feste Themen und ja. Ich hoffe, das gefällt euch, wie wir das vorhaben. Aber so ein bisschen Veränderungen mussten wir halt einfach vornehmen, ne? Weil ja, Geocaching ist nun auch mal so ein Themen-Podcast und man kann nicht jeden Tag das Rad neu erfinden. Es ist halt so ein bisschen vorgegeben, was gibt's da, was gibt's nicht. Ja.
Genau. Ja. Und wenn wir dann ab und zu mal abschweifen und euch auch mal irgendeinen Camping-Tipp geben, wo ihr da übernachten könnt oder was weiß ich, dann ist das auch in Ordnung. Oder wenn ich jetzt, wie ich gerade euch erzählt habe, was man in Graz angucken kann, dann hoffe ich doch, dass euch das nicht auch unbedingt stört, sondern dass ihr das einfach mitnehmt und Spaß dran habt.
Genau. Und ich glaube, die meisten, cool, die Podcasts hören, die mögen Menschen reden hören, oder? Das ist jetzt nicht störend, wenn Menschen reden, weil dann wäre es schlecht, wenn man Podcasts hört.
Ja, genau. Und da wir sowieso hier eher plaudern und hier ja nicht mit irgendwelchen Nachrichten oder Fachwissen glänzen, denke ich mal, das ist genau das in unserem Rahmen, wie wir das hier auch haben wollen und uns locker zusammensetzen wollen. Und deswegen glaube ich, das kommt uns schon entgegen.
Ja. Und so ganz Allgäu-regional ist der Geocaching-Podcast ja nun auch nicht mehr dadurch, dass ich jetzt da aus dem Norden damit spiele. Und so vermische ich das alles so ein bisschen. Und am Ende, glaube ich, haben wir doch alle Spaß damit. Ich hoffe, die Hörer und wir und
genau, unser ganzes Team, wo ja auch der Christian dazu gehört und die Silke, Akamini Lancelot und wir vier, wir werden das jetzt schon hier stemmen, das wird schon.
Silke hat ja auch mal einen guten Tipp auf Lager oder mal einen Rat und kümmert sich um die Bookmarkliste und so, das ist auch immer so ein bisschen im Hintergrund, aber immer überall mit dabei, die Silke, ne?
Genau, richtig.
Ja. Gut. Ich glaube, so langsam könnten wir die Folge fast beenden, oder?
Machen wir doch glatt.
Ja.
Also dann bis zum nächsten Mal. Abonniert uns und ihr werdet informiert, wenn wir wieder was Neues raushauen.
Auch über Twitter oder so, wer da noch ist, da kriegen wir das sicherlich auch mit, ne? Das haust du ja immer raus, ne? Genau.
Jo, da kommt immer automatisch eine Meldung, wenn wieder was Neues gibt. Genau.
Alles ihr könnt klar.
Uns auch über Twitter. Jo, macht's gut.
Ja, gut. Denn,
dann sag ich mal. Servus.
Jo, tschüss.